Ja, ich bitte auch meinerseits alle herzlich begrüßen. Guten Morgen miteinander. Ich möchte danken an Moritz, an Yvette, an Conny für die Einleitung. Die Halbpredigt ist eigentlich schon draussen. Danke vielmals. Und auch dir, Paul, für die Einleitung im Spiegel. Interessanterweise habe ich gerade gestern auch einen Haarschnitt bekommen. Bei meinem Privatcoiffeur, das ist meine Frau. Und sie hat mir auch den Spiegel voran gehabt, und ich gefällt es dir. Und dann bin ich verklopft und gesagt, wer ist das? Dann sagt sie, ja, das bist du. Und ich sehe einen alten Mann mit grauen Haaren, mit sehr tiefen Augensäcken. Und es verblüfft mich immer wieder, wie die Frauen die Männer anschauen. Ganz anders als mir die Frauen. Macht mich auch dankbar, dass sie das sieht. Die Augensäcke sind aber da, weil die letzte Woche extrem streng war. Ich habe streng im Geschäft und habe am Abend die Predigt vorbereitet. Und wenn irgendetwas passiert ist bei mir, dann weiss ich heute einfach wieder, unser Daniel, der Prediger, viel mehr zu schätzen. Weil die Zeit, die da reingeht, das ist einfach, das sieht man da vorne nicht. Und jetzt habe ich mal vor einem halben Jahr gesagt, Mama, das mache ich auch mal, ich mache auch mal eine Predigt. Mama, das ist ja nicht eine solche Sache, oder? Und heute stehe ich da. Und das ist eine riesen Sache. Für mich, weil ich bin praktisch begabt. Ich habe gute Hände, ich bin technisch begabt. Ich arbeite als Techniker im Pflegezentrum in Freibach. Und da Probleme lösen. System, Anlagen, Wohnungswechsel und so weiter. Das ist mein Metier. Technischer Dienst, wie im Tertianum. Ja, der Stefan bei euch. Gut. Und dann möchte ich jetzt auch auf Hochdeutsch rüberschwingen. Auch nicht unbedingt meine Sprache. Und ich möchte beginnen mit ein paar aktuellen Meldungen aus der letzten Woche. Eine 32-jährige Frau ertrinkt bei Badeunfall im Zugersee. Aha. Die Arme werden langsam, die Arme werden zu kurz. Die Frau begab sich am Mittwoch in das Strandbad Hünenberg, um im Zugersee zu schwimmen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörde am Donnerstag mitteilte. Kurz nach 17 Uhr geriet die 32-Jährige aus unbekannten Gründen unter Wasser und tauchte nicht mehr auf. Erdbeben auf Kos. Laut den europäischen und amerikanischen Erdbebenwarten hatte das Beben eine Stärke von 6,7. Zwei Feriengäste aus der Türkei und Schweden wurden vermutlich durch eine einstürzende Mauer in einer Bar getötet. Junge französische Sängerin stirbt während Konzert auf der Bühne. Die französische Sängerin Barbara Weldens ist während eines Konzerts mutmaßlich durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Oder gestern Abend noch ein Kuss brachte Baby Mariana den Tod. Nur 18 Tage wurde Baby Mariana alt. Sie starb diese Woche an den Folgen einer Herpesinfektion. Wahrscheinlich wurde das Kind durch einen Kuss angesteckt. Soweit die Meldungen. In unserem Text heute geht es um den Jakobusbrief. Der Jakobusbrief wurde ja geschrieben von Halbbruder von Jesus, der Sohn von Maria und Josef. Und er war Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Er schrieb diesen Brief ganz am Anfang von der Kirchengeschichte. Und zwar ging der Brief an die Christen, die in der damaligen Welt, im Römischen Reich, verstreut und unter Verfolgung litten und lebten. Der Brief ist nicht als sehr einfühlsam und als gefühlvolles Schreiben abgefasst. Jakobus will einerseits die Nachfolge Jesus ermutigen im Leben, gottgefällig zu leben, egal was die Umstände diktieren. Und andererseits geht es in einer schonungslosen Art, ohne Umschweif, geht er direkt auf die vorhandenen Missstände zu. Er nennt die Missstände beim Wort. Nichts beschönigt er, aber er spurt an zur Umkehr. Jakobus ist eigentlich ein Freund, wie wir uns einen treuen Freund vorstellen. So als Sprüche, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind hingegen, der schmeichelt dir mit übertriebenen Küssen. Hast du so einen Freund? Bin ich solch ein Freund? Das zentrale Thema im Brief ist dann schon auch, dass es nicht genügt, sich Gottes Botschaft nur anzuhören, sondern dass wir das Gehörte auch tun sollen. Was wir im Spiegel sehen, die Missstände, sie zu beheben, sie anzugehen. Ansonsten ist dies, sagt er, Selbstbetrug. Und jetzt ein Titel. Ich, ein Atheist. Es ist wie ein Roman heute. Verschiedene lose Enden irgendwie, die passen nicht zusammen. Wie meine Predigt. Stück weg. Aber es kommt zusammen. Ich, ein Atheist. Der Titel der heutigen Predigt. Jakobus schreibt weiter, du lügst dich selber an, wenn du sagst, ich glaube an Gott und sein Wort, aber nicht tust, was er sagt. Oder weiter, wenn du wirklich glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dann wird in deinem Leben, werden es Hinweise geben, die zeigen, dass du verändert bist. Und er sagt auch, dass wenn keine Spuren, keine handfesten Beweise einer Veränderung in deinem Leben findest, dann ist es Zeit aufzuhören, dich zu belügen und deinem Glauben Taten folgen zu lassen. Und nun die Sache mit den Plänen machen. Wir gehen zu Jakobus Kapitel 4. Und das ist unser Text heute. Jakobus Kapitel 4, Verse 13 bis 17 hier in der neuen Genfer Übersetzung. Diesen Abschnitt möchten wir heute etwas genauer anschauen und beleuchten. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch, was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Aha, es geht also um Geschäftsleute. Ich bin ja Student, ich bin ja Auszubildender, ich bin ja Hausfrau, ich bin ja Rentner, geht mich nichts an. Aha, halt. Vielleicht beim genaueren Betrachten werden wir erkennen, dass es uns sehr wohl, jeden von uns, etwas angeht. Also macht es euch nicht so bequem, bleibt auf dem vorderen, auf der Kante der Sitze gefesselt und hört weiter zu. Vielleicht sollten wir erst einmal schauen, was dieser Abschnitt uns nicht sagt. Weil Jakobus schreibt nicht, wir sollen nicht planen oder wir sollen keinen Terminkalender führen. Jakobus schreibt auch nicht, dass das viele Geld verdienen grundsätzlich falsch ist. Ja, es ist nicht falsch, auch nicht falsch, Ferienurlaub zu planen. Letztlich sagt ja auch Gott, am siebten Tag sollst du ruhen. Und Jesus Christus ist oft mit seinen Jüngern an ruhigere Orte gegangen, um ein bisschen runterzufahren vom Ganzen. He? Also nichts falsch mit Planen grundsätzlich. Es ist auch nicht falsch, für die Zukunft zu planen. Es ist durchaus angesagt, eine zweite oder dritte Säule zu haben oder etwas für Notfälle zurückzustellen. Es ist auch nicht falsch, dass man etwas anspart, um später nicht dem Staat auf die Pelle zu sitzen zu müssen oder nicht zu lange. Das ist nicht unchristlich, ist nicht verwerflich. Aber was bemängelt Jakobus denn? Was ätzt ihn so an dieser ganzen Geschichte hier? Als wohl augenscheinlichstes deutet er darauf hin, dass in Vers 14, dass sie planen, als ob ihnen die Zukunft garantiert wäre. Sie planen, als ob sie ganz klar die Zukunft garantiert hätten. Salomon, einer oder der wohl weiseste Mann, der je lebte, sagte in Sprüche 27, brüste dich nicht mit dem, was du morgen tun willst, denn du weißt nicht, was der Tag dir bringt. Brüste dich nicht. Daran hat sich auch nach tausenden von Jahren seit Salomon nichts verändert. Auch in unserer hochmodernisierten, technologisierten Welt hat das nichts verändert. Fakt bleibt, dass wir weder an der Vergangenheit noch an der Zukunft irgendetwas schrauben könnten. Wir haben eigentlich nur den jetzigen Moment, nur gerade jetzt, wo wir leben, aber selbst diesen Moment jetzt kann ich nicht zu 100% beeinflussen oder bin ich der Herr über diesen Moment, weil letztlich gibt Gott uns den Schnauf, den Atem zum Leben. In einem weiteren Punkt rügt Jakobus diese Geschwister in ihrer totalen falschen Selbsteinschätzung. Sie realisieren gar nicht, wie zerbrechlich, wie anfällig, wie unsicher und vor allem, wie verblassend kurz ihr Leben ist. Ha! Was sagt er uns? Das Leben ist ein leiser Hauch. Ein leiser Hauch. Wir bestimmen nicht, wann es beginnt und wann es endet. Wie lange es sichtbar ist und wann es verweht ist. Wir bestimmen das nicht, außer Gott, der Schöpfer. Wir sagen, halt, Retortenbabys. Der bestimmt, wann ein Leben geboren wird und vielleicht Exit bestimmt, wenn es endet. Nein, es ist Gott. Es ist immer Gott. Gott, der Schöpfer. Aus dem bekannten Psalm 139, ich ermutige euch, diesen wieder einmal zu lesen, um zu erkennen, wer unser Schöpfer ist. Psalm 139, Vers 16 steht, Gott hat sie, deine Tage, deine Stunden, deine Tage, schon berechnet und bestimmt, bevor du geboren wurdest. Bevor du geboren wurdest, das sagt David von sich selbst. Ist genial. Wir wissen nicht, was heute Nachmittag, wir wissen nicht, was heute Abend oder morgen früh sein wird. Wir wissen nicht, wann unsere Tage zum Ende kommen oder unser Leben von einer Sekunde auf die nächste in einer dramatischen Wende, eine dramatische Wende nimmt. Zurück zu den vorgelesenen Nachrichten aus den letzten Tagen. Ich denke an die junge Frau, die 32-jährige junge Frau ging abends noch schwimmen nach ihrer Arbeit. Hat sie etwas geahnt? Morgens früh schon etwas komisch? Ich denke nicht. Ich denke nicht, überhaupt nichts. Keine Anzeichen, dass das ihr letzter Tag ist. Oder die junge Sängerin, sie war in einer Kirche, in einer katholischen Kirche und hat dort ein Konzert gegeben. Wusste sie, ahnte sie irgendetwas Komisches? Blitz, Donner, Stromausfall, puff. Stromschlag, plötzlich. Sie war tot. Was haben wohl all die über 3000 Menschen gedacht, gefühlt, vorausgesehen, als sie am 11. September 2001 ins World Trade Center gingen? Business as usual, gingen zur Arbeit, mit dem Bus, zu Fuß, mit dem Fahrrad. Puff. Ein gewöhnlicher Tag. Oder die russischen Kinder auf Flug 2973. Sie waren auf einem Ausflug, auf einer Ferienreise nach Barcelona. Und über Üblingen dann der Midair. Bruchteil einer Sekunde haben sie ihr Leben verloren, ihr junges Leben. Die Beispiele häufen sich täglich. Es schockiert. Doch es ist nichts Neues unter der Sonne. Leben werden geboren, Leben werden genommen. Es kann auch uns in unserer Sichtweise unzeitlich treffen. Unvorbereitet, ahnungslos. Täglich erreichen uns solche Nachrichten, Terroranschläge und selbst Mordattentäters, Flugzeugabstürze, Abschüsse. Nicht zu schweigen von den Gräueltaten der IS. Das Leben kann in einer Sekunde auf die nächste eine dramatische Wende nehmen. Du kannst einen Job verlieren, du kannst eine Krebsdiagnose erhalten, einen Verkehrsunfall oder einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder ähnliches kann dein Leben und das deiner Geliebten aus den gewohnten Bahnen schmeißen. Es stimmt. Über 70% der Menschen in der Schweiz sterben im Bett. Ganz normal. Aber hast du die Garantie, dass du einer davon bist? Hast du die Garantie, dass es immer den anderen trifft? Die anderen dort? Nein, hast du nicht. Volle Garantie haben wir lediglich darin, dass ein jeder von uns ein Ablaufdatum hat. Dies ist wohl das einzige Todsichere auf dieser Welt. Und dieses Datum bestimmt Gott, auch wenn Organisationen wie Exit oder Dignitas das für sich beanspruchen möchten. Nein, Gott lässt es zu. Gott lässt es zu. Er hat es schon bestimmt, bevor wir geboren waren. Was weißt du, was morgen sein wird? So denke ich zurück an einen, nennen wir ihn Herr Brunner, der bei uns war für eine kurze Zeit. Herr Brunner hat mich sehr bewegt. Herr Brunner war ein sehr aktiver, arbeitsamer Geschäftsmann. Er war gerade so Anfang 60, mitten in seinem Geschäft, das er vergrößert, mitten in der Vergrößerung seines Geschäftes, das er seinem Sohn übergeben wollte. Und dann ein Schlaganfall, ein massiver Schlaganfall. Die ihn in den Rollstuhl zwang. Er ist weitgehend gelähmt. Er hat seine Sprache verloren. Er kann nicht mehr sprechen. Er kann verstehen, er kann hören, aber er kann nicht mehr sprechen. Und er ist ein verbitterter, trauriger Mann. Ich lebe das oft in meinem Alltag. Es geht so schnell. Eine Demenzdiagnose. Die Demenz, die kann schleichend kommen, kann aber auch in großen Schüben kommen. Sie macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Die Demenz macht keinen Unterschied, ob du gesund gelebt hast oder nicht. Ob du intelligent bist oder nicht. Sie macht nicht einmal Halt vor einem jungen Alter. Es ist erschreckend. Das Leben ist ein leiser Hauch und nur kurze Zeit sichtbar. Im Schnitt ist ein Verstorbener nach 2, höchstens 3 Jahren für die Umwelt eigentlich vergessen. Auf dem Grabstein steht noch der Name oder auf der Urnenwand ist das noch eingraviert. Aber der Tote nimmt keinen Einfluss mehr auf das Geschehen in der Familie oder im Geschäft oder irgendwo. Verstorbene haben kaum mehr eine Relevanz im weiteren Geschehen des Alltags. Puff, ein Hauch, so schnell vorbei. Auch das erlebe ich in meinem Alltag. In unserem Pflegezentrum ist der Tod vielleicht gegenwärtiger als anderswo. Oft sind die Angehörigen schon Stunden nach dem Tod ihrer Mutter oder Vater beschäftigt damit, das Zimmer zu räumen, die administrativen Belange abschließen, abzuwickeln, die Möbel zum Teil abholen und der Rest geht in die Brockenstube oder in den Müll. Passiert. Oft. Sehr schnell. Puff, 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 weg. Puff, so schnell. Jakobus rügt die falsche Selbsteinschätzung und die fatale Selbstsicherheit dieser Nachfolger. Was ist denn schon euer Leben, sagt er. Ist es robust? Ist es sicher? Ist es berechenbar? Nein, ein Hauch. Ups, bin ja nicht zu weit. Als konsequente, was ist denn schon euer Leben? Ist es robust, ist es sicher, ist es berechenbar? Nein. Wie schätzen wir unser Leben ein? Glauben wir nicht auch, dass wir noch lange leben und eines natürlichen Todes sterben werden? Oder kaufen wir nur noch gelbe Bananen? Ja, wenn sie grün sind, kannst du sie vielleicht nicht mehr essen. Darum soll eine konsequente Schlussfolgerung zeigt Jakobus auch eine konsequente Schlussfolgerung zeigt Jakobus uns auf, dass wir uns richtig einschätzen sollten in Vers 15. Da, statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein. Und dieses oder jenes tun. Das ist der Knackpunkt. Plane nicht in die Zukunft, ohne dass du Gott mit einbeziehst, von A bis Z. Plane nicht in die Zukunft, ohne dass du Gott mit einbeziehst. Und zwar zu 100%, von A bis Z. Und jetzt kommt der Text, der uns ein bisschen näher kommt vielleicht. Näher, jetzt halten wir uns doch mal den Spiegel vor Augen. Was sehe ich da? Sehe ich einen Pickel? Sehe ich ein zu langes Augenwimperhaar, das weg muss? Leben wir so, dass wir Gott mit einbeziehen in unser Leben? Immer? Immer? Oder nur bei den großen Planungen? Ja, jetzt ist Gott dran, das ist eine große Sache, da müssen wir sein Geleit und seine Führung haben bei den großen Entscheidungen. Darf Gott alle, und ich meine alle, deine, meine Pläne durchkreuzen? Ja, will ich es sogar, dass er meine Pläne durchkreuzt, dass er eingreift, dass er präsent ist. Ich kämpfe täglich damit, täglich. Und wiederum aus meinem Berufsalltag. In meinem Beruf kann ich vielleicht 40% kann ich planen, Mein Arbeitstag ist etwa 30-40% planbar. Das muss ich morgen machen, das werde ich morgen machen. Der Rest ist Willkür. Der Rest ist größere, unvorgesehene, kleinere Notfälle. Oft werden meine Pläne schon morgens früh über den Haufen geworfen. Ein Mitarbeiter ist krank, fällt aus, tack. Umdisponieren, was geplant war, kann nicht ausgeführt werden, müssen wir etwas anderes machen. Es regnet draußen, wir können das nicht machen, wir müssen etwas anderes machen. Oder ein System, eine Maschine ist kaputt. Und was passiert? Alle schauen sie mich an. Als ob ich die Maschine gewollt hätte, als ob ich die Maschine gekauft hätte, hingestellt hätte und als ob ich sie geschlissen hätte. Du da Maschine, deine Maschine kaputt, du jetzt reparieren, jetzt. Und ich, mein Plan, futsch, über den Haufen geworfen, kümmert kein Mensch. Manchmal bin ich so richtig frustriert. Und manchmal, das darf ich auch hier sagen und eingestehen, schaffe ich es zu sagen, Gott, dein Wille ist besser als meiner. Ich nehme es an, aus deiner Hand, okay. Was du willst, das ist wohl besser als ich. Und ich sehe das, die ganze Sache in ein positives Licht. Oft kann ich der ganzen Geschichte nichts Positives abgewinnen. Wie kann das gut sein, Gott? Wie kann das gut sein, was jetzt hier passiert? Und dann erinnere ich mich manchmal an etwas, das jemand gesagt hat, dass ich, Godish Bernie, vielleicht die einzige Bibel bin an meinem Arbeitsplatz, die meine Mitarbeiter je lesen werden. Wie verhalte ich mich in dieser Situation? Wie frustriert bin ich? Wie gebe ich meine Frustration Ausdruck? Ist das anders als beim anderen? Im Übrigen hat mich Gott gerade in diesem Punkt getestet, als ich diese Predigt hier, seine Predigt, vorbereitet habe. Mittendrin, ich hatte so gute Gedanken, ich war richtig am Rollen, habe getippt gemacht und puff, aus unerklärlichen Gründen wurde es nicht abgespeichert. Die besten Gedanken. Und ich bin schlau genug, dass ich wusste, es ist nicht gespeichert, es ist nicht hier. Es ist irgendwo in Cyber Nirvana weg. Weg, weg, weg. Wie kann das sein, die besten Gedanken? Und darum muss ich sagen, sorry, die besten Gedanken sind schon weg. Ihr müsst euch einfach zufrieden geben mit was ich noch übrig habe hier. Aber Gott weiß es, was ich habe es nicht mehr zusammengekriegt, was ich hatte. Wahrscheinlich war es vielleicht doch nicht so genial. Gott, hallo, was soll denn das, habe ich gesagt. Mal geht das Annehmen besser, mal schlechter. Aber wie sieht das bei euch aus? Ist das anders? Ist das nur bei mir so? Habt ihr keine Mühe, wenn eure Vorstellungen, eure Pläne von etwas oder durch jemandem, nennen wir ihn Gott, durcheinander gebracht werden, über den Haufen geschmissen werden? Wir alle wollen kontrollieren. Wir wollen selbst bestimmen. Meine Zeit, mein Geld, mein Plan, meine Zukunft, meine Gesundheit. Das ist tief in uns drin, ist tief in unserem Fleisch, unser Ego. Seit dem Garten Eden ist das in uns, die Selbstbestimmung. In Vers 16 lesen wir dann, was wirklich der Gipfel der Verwerflichkeit ist in diesem Denken. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich, sagt Jakobus. Stolz ist eine Sünde. Die Bibel zeigt dies in vielen Geschichten und Geschehnissen auf. Das klassische Beispiel hat Jesus gesagt in Lukas. Da geht es um den reichen Bauer. Der reiche Bauer. Seine Ernte war so gut, so toll. Seine Scheunen waren voll. Er konnte nicht alles in die Scheunen bringen. Also, alte Scheunen abreißen, neue, größere Scheunen bauen. Ich werde neue Scheunen bauen. Und
ich werde mich zur Ruhe setzen. Ich habe gut Dinge für eine lange Zeit, sagte. Ich werde es gut haben, ich werde gut essen und ich werde trinken. Ich. Und mein. Und was sagt Gott zu ihm? Was spricht Gott zu ihm? Du Narr, du Fool. Noch heute Nacht wirst du sterben oder werde ich deine Seele von dir fordern. Stolz. Gott weist den Hochmütigen von sich. Gerade in unserem Kapitel 4, hier in Jakobus, lesen wir das in Vers 6. Die Hochmütigen weist er von sich. Und im Vers 10 sagt er, beuge dich, dass wir uns beugen sollen und er werde mich aufrichten. Hochmut, das ist eine Sünde vor Gott. Wir haben nichts, worüber wir hochmütig sein können. Gott sollte überall in unserem Leben mit einbezogen und eingeschlossen sein. So quasi wie in der Küche, in der Bäckerei. Gott als Grundrezept, als Grundzutat. Gott ist immer dabei. Zuerst Gott, zuerst Mehl, zuerst Hefe. Gott ist da. Hauptspeise, Gott. Ohne Gott kein Gelingen. Und ich meine sogar, und hier kommt der Titel dieser Predigt zum Tragen, ich meine sogar, dass Planen ohne Gott uns gleichstellt mit einem Atheisten. Der Atheist, für den Atheisten gibt es keinen Gott. Es gibt keinen Teufel. Es gibt kein geistliches Wesen. Es gibt nichts Überirdisches. Und ich will behaupten, dass ich die ganze Woche so leben kann wie ein Atheist. Wie wenn es sie nicht gäbe. Ich plane, ich mache, ich bin frustriert. Wenn es nicht geht, dann bin ich schuld. Wenn ich Erfolg habe, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Da ist kein Gott. Und am Sonntag kann ich in die Kirche kommen und ich kann ein Christ sein. Niemand sieht es. Jakobus geht es um die Frage, wessen Wille in meinem Leben geschieht. Gottes Wille oder mein Wille? Und das zeigt sich dann eben auch ganz und konkret auf die Art und Weise, wie ich meinen Tag, wie ich meine Woche, wie ich mein Leben plane oder gestalte. Ob ich Gott meine Ideen bringe und sie mir dann noch von ihm absegnen lasse, meine Idee, gute Idee, ein bisschen Gott drin, was meinst du? Ja, hat nicht Nein gesagt, muss es gut sein. Oder aber, ob ich Gott tatsächlich die Herrschaft über meine Zeit einräume und ihn frage, Herr, was willst du? Was willst du heute von mir? Und dann das auch annehme. Oh. Das ist dann wohl auch die zentralste Frage. Je früher man sich dieser stellt, desto besser. So früh und so jung wie möglich. Und ich habe mir vorgenommen, bei diesem Satz nach hinten zu schauen, wo die jungen Leute sind. So jung wie möglich. Er sagt, Herr oder Gott, das ist die Frage, was willst du von mir? Was willst du von mir? Gott sagt, Jesus, mein Sohn, ist für dich und deine Sünden gestorben. Vertraue mir, übergib mir die Führung deines Lebens. Ich habe einen Plan. Ich habe einen masterfertigen Plan für dich, custom made, nur für dich. Das ist dann auch die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und die zweitwichtigste, denke ich, ist, mit wem bindest du dich? Mit wem werde ich heiraten? Und dann geht es los, die Zeit drängt. Paulus hat mal gesagt, wir sollen weise wandeln und die Zeit auskaufen. Die Zeit drängt. Denn das Leben ist wie eine Rolle Toilettenpapier. Wie eine Rolle WC-Papier. Am Anfang ist sie dick und es geht sehr langsam. Und je kleiner sie wird, desto schneller geht es.
das Leben.
Die Zeit drängt. Im Leben als Christ, als Kind Gottes, geht es dann ums Bauen. Das ist so. Es geht nicht um Bauen mit Stahl, Beton oder mit Stein, sondern es geht ums Bauen mit guten Werken, gute Taten. Denn wir sind ja eigentlich bestimmt, um Gutes zu tun, sagt Paulus auch in Epheser 2,10 steht das. Wir sind bestimmt, um Gutes zu tun. Und Jakobus schreibt hier, dass wir uns schuldig machen, wenn wir diese guten Werke nicht tun, auf die uns der Heilige Geist hinweist. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, dann macht er sich schuldig.
Schuldig?
Ja. So, Sünde halt. Wir betrüben den Heiligen Geist. Und durch das, was wir nicht einlenken, nicht tun, was wir sollten, bauen wir selber an unserem Bau. Es ist dann halt so, wie wenn wir ohne den Architekten bauen würden. Einfach gerade die Materialien brauchen, die halt cool sind, die passen. Ja, mein Haus. Architekten fragen, wie er das im Sinn gehabt hätte. Nein, vielleicht. Die Bibel lehrt uns, dass diese Bauweise nichts taugt. Und dass dieser Bau mal einmal abbrennen wird, wie Heu, Stroh und Stoppeln. Holz, Heu und Stroh. Ein paar Schlussgedanken noch. Wenn dein Glaube echt ist, dann wirst du nicht einfältig leben. Ignorant. Du wirst leben mit der Einsicht, dass Gott immer an erster Stelle und ist und alles ändern kann. Wenn dein Glaube echt ist, dann wirst du nicht arrogant leben, stolz. Du wirst nicht sagen, ich mache, was ich will, wann ich will, mit wem ich will. Du wirst nicht sagen, ja, wie Frank Sinatra, I did it my way, ich habe es auf meine Weise gemacht. Oder ein anderer Schreiber, der längst gestorben ist. Ich bin der Meister meines Schicksals. Ich bin der Kapitän meiner Seele. The master of my soul. Gott weist die Hochmütigen von sich. Du wirst in deinem Denken und Handeln immer, wenn der Herr will, mit einbeziehen. Du wirst ihm das Vorrecht geben, Pläne zu ändern oder sie zur Ausführung zu bringen, wie er sie geplant hat. Ich habe mich gefragt, wie euch diese Botschaft weiterbringen kann. Was ist ein praktischer Ansatz, der mir hilft, Gott nicht nur am Sonntag mit meinem Leben einzubeziehen? Wie kann ich bezeugen, dass es dich überhaupt gibt, Gott? Folgendes will ich tun. Täglich irgendwo und irgendwie, das so Gott will, Wortschatz in meinen Wortschatz aufzunehmen. Effektiv verbalisieren. Nicht als fromme Floskel, sondern als Zeugnis und als persönliche Erinnerung. Vielleicht kommen ja plötzlich Fragen aus meinem Umfeld, wie Gott, was Gott, wo Gott. Fragen von unseren Bekannten, Freunden, Nachbarn und so weiter. Fragen, auf die wir schon längst die Antwort haben und die wir schon längst die Antwort möchten weitergeben. Ich lade euch ein, mit diesem Vorhaben es mir gleich zu tun. Vielen Dank.